Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm Wiens Gurgelwunder. Während Deutschland sich an der Mangelverwaltung bei den PCR-Tests übt, gelingt es in Österreichs Hauptstadt, diese Tests ausreichend zur Verfügung zu stellen. Wie das geht, gleich mehr dazu. Mehr auch zu den Ursachen fürs gesunkene BIP im letzten Quartal und zum Start der Sendung eine Art Triple-Premiere. Neuer Minister, erste Regierungserklärung zum ersten Jahreswirtschaftsbericht im neuen Amt. Für Robert Habeck war es aber eine Premiere vor eher trüber Kulisse. Jörg Münchenberg dazu.
Die Opposition nutzte heute die Aussprache über den Jahreswirtschaftsbericht gleich mal für eine verbale Frontalattacke auf die Ampelkoalition im Allgemeinen und natürlich auf Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck im Speziellen. SPD, Grüne und FDP hätten trotz Pandemie das Land in einer guten Verfassung übernommen, erklärte etwa Jens Spahn von der CDU. Das Land brauche jetzt weiter Führung, auch in der Wirtschaftspolitik, doch davon könne keine Rede sein, so Spahn, mit Verweis auf die kurzfristig gestoppten Fördergelder für klimafreundliche Bauvorhaben.
Stattdessen werden zigtausende Häuslebauer und Handwerker über Nacht verunsichert und vor den Kopf gestoßen, weil sie plötzlich feststellen, dass sie zu wenig Geld haben. Das Desaster mit der Bauförderung enthält alle Zutaten, wie man es nicht machen sollte. Kein gesunder Pragmatismus, kein Sinn für die Bürgerinnen und Bürger und vor allem keine Planungssicherheit, wie sie bei der Windkraft immer gebetsmühlenartig einfordern.
Zuvor hatte Habeck die Kerndaten des neuen Jahreswirtschaftsberichts vorgestellt. 3,6% Wachstum in diesem Jahr, etwas weniger als im Herbst noch prognostiziert. Eine weiterhin hohe Inflation von 3,3% im Jahresdurchschnitt, aber eine anhaltende Erholung auf dem Arbeitsmarkt. Das sei die Ausgangslage für die angestrebte sozial-ökologische Marktwirtschaft der Ampelkoalition. Doch angesichts von Corona sei das ohne staatliche Impulse aus dem geplanten Klima- und Transformationsfonds nicht zu schaffen, betonte Habeck.
Die Wirtschaft trägt sich in vielen Teilen schon wieder selbst, aber bei weitem noch nicht in allen. Und nach 2,5 Jahren wirtschaftlichen Einschränkungen, Abreißen der Lieferketten, ist es geboten, über den Tag hinaus zu denken. Der Tag kann nicht mit der Eröffnung von Restaurants enden. Der politische Tag kann es schon gar nicht. Vielleicht überdenken Sie noch einmal die Ankündigung, gegen den Klima- und Transformationsfonds zu klagen. Sie schaden damit tatsächlich dem Aufschwung der deutschen Wirtschaft.
Mehrere Redner der Ampel verteidigten zudem die Erweiterung des Jahreswirtschaftsberichts. Nicht mehr allein das Bruttoinlandsprodukt soll demnach als Wohlstandsmesser herhalten, sondern auch andere Faktoren wie etwa Bildungsstand, Lohnunterschiede oder auch die Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt berücksichtigt werden. Eine überfällige Korrektur, so die SPD-Abgeordnete Verena Huberts.
Deswegen ist das, was wir jetzt vorgestellt haben, auch ein Philosophiewandel. Wie blicken wir auf unsere Wirtschaft und welche Zahlen nehmen wir damit rein? Wir wollen nicht nur das Offensichtliche sehen, sondern auch das Wesentliche. Und ich bin da sehr optimistisch, dass wir mit den richtigen Kennzahlen unsere Zukunft anpacken. Und das werden wir geschlossen tun als Bundesregierung.
Die Opposition sieht das naturgemäß ganz anders. Von einer wachstumskritischen Haltung etwa sprach die Union. Dabei könne die Ampel ohne Wachstum ihre geplanten Investitionen gar nicht finanzieren. Noch grundsätzlicher wurde der AfD-Abgeordnete Enrico Komning.
Ihre Regierungserklärung und Ihr Jahreswirtschaftsbericht ist endgültig ein Abgesang auf Freiheit, soziale Marktwirtschaft und breiten Wohlstand für die Menschen hier in Deutschland.
Die Linkspartei wiederum beklagte eine soziale Schieflage beim geplanten Umbau der Wirtschaft. Gerade angesichts der weiterhin hohen Inflation müsse die Regierung mehr Geld in die Hand nehmen, inklusive einer Aussetzung der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse.
Jörg Münchenberg war das. Es war eben zu hören, künftig soll das BIP, das Bruttoinlandsprodukt, alleine nicht mehr die ganz große Aussagekraft haben. Aber noch ist es die wesentliche Kennziffer für die wirtschaftliche Leistung eines Landes, der Wert aller produzierten Waren und Dienstleistungen in einem bestimmten Zeitraum. Heute hat das Statistische Bundesamt die Wachstumszahl für das letzte Quartal des vergangenen Jahres bekannt gegeben. Mischa Erhardt zu Erwartungen auch für die kommenden Monate und zu den Zutaten, um das BIP ins Minus zu treiben.
Delta, Omikron, hohe Energiepreise, hohe Inflation und infolge der Pandemie Materialengpässe in fast allen Bereichen der Industrie. Dieser Cocktail wirkt lähmend für die Wirtschaft und hat im letzten Quartal des Jahres 2021 zu einem Rückgang des Bruttoinlandsproduktes von 0,7% geführt. Doch vor allem steigende Infektionszahlen und in deren Folge Kontaktbeschränkungen haben zu dem Rückgang beigetragen. Sebastian Dulin, Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung.
Die neue Omikron-Welle bremst die deutsche Wirtschaft im Winterhalbjahr erneut aus, weil wegen erneut notwendig gewordener Kontaktbeschränkungen und der Zurückhaltung der Bürgerinnen und Bürger beim Konsum, etwa im Gastgewerbe, aber auch im stationären Einzelhandel, die inländische Nachfrage schwächelt.
So stellen auch die Statistiker in Wiesbaden fest, dass nach dem Wirtschaftswachstum im Sommer die Pandemie die Erholung der Wirtschaft gestoppt habe. Mit dem Rückgang des Bruttoinlandsproduktes im letzten Quartal des Jahres dürfte die deutsche Wirtschaft sich nun auf Rezessionskurs befinden, zumindest auf dem Kurs einer technischen Rezession. Sie tritt definitionsgemäß ein, wenn die Ökonomie zwei Quartale in Folge schrumpft. Und das könnte der Fall sein, denn die Probleme bestehen auch zu Beginn des neuen Jahres fort und dürften daher weiter dämpfend auf die Konjunktur im ersten Quartal wirken.
Ja, eine technische Rezession, zwei Quartale in Folge, aber offen gestanden bei aller Unsicherheit, ob das ein kleines Minus oder ein kleines Plus ist, ist am Ende nicht so wichtig.
Sagt Michael Böhmer, Chefvolkswirt des Wirtschaftsforschungs- und Beratungsunternehmens Prognos.
Wichtig ist der Befund, glaube ich, dass wir im ersten Quartal noch wirklich eine Schwächephase haben werden. Wir sehen dann eben schon, dass im nächsten Quartal, im Frühjahr, wir wieder eine starke Belebung haben werden. Aber wie gesagt, mit allen Risiken, das ist keine sichere Prognose im Moment.
Denn es gibt neben dem Pandemieverlauf auch noch andere Risiken für die deutsche Wirtschaft. China beispielsweise. Denn das Land hat bislang rigoros jeden Ausbruch der Pandemie zu unterbinden versucht. Mit Omikron könnte das nun schwer werden.
Also entweder man muss die Lockdown-Maßnahmen nochmal verschärfen, nochmal verlängern. Das wird zu Produktionsausfällen führen. Oder man sagt, man lässt das Virus in das Land rein. Dann stößt aber die Omikron-Variante auf eine weitgehend nicht immunisierte Bevölkerung, weil offenbar die Impfstoffe, die in China verwendet werden, nicht wirksam sind gegen Omikron und weil eben kaum Personen in China einen Genesenenstatus haben, weil wenige die Infektion durchgemacht haben.
Einer Studie von Michael Böhmer und seinen Kolleginnen und Kollegen bei Prognos zufolge könnte die Pandemie damit die chinesische Wirtschaft stark treffen und in Folge auch die hiesige Ökonomie. Denn China ist neben den USA der wichtigste Handelspartner Deutschlands und damit immens wichtig auch für die Exportindustrie. Zum anderen könnten sich aber auch die Lieferprobleme an Materialien verlängern, weil viele Vorprodukte für die hiesige Produktion aus China kommen. Doch genau weiß heute noch niemand, was tatsächlich in China passieren wird. Immerhin aber sind sich die meisten Experten einig. Trotz des Dämpfers in den Wintermonaten steht die deutsche Wirtschaft im Grunde gut da.
Also die Industrie ist in ihrer Funktionsweise, in ihrer Wettbewerbsfähigkeit intakt. Wir haben einen extrem robusten Arbeitsmarkt. Wir haben auch noch Handlungsmöglichkeiten des Staates, also die Staatsfinanzen trotz der hohen Ausgaben sind immer noch tragfähig. Also von der grundsätzlichen Verfassung der deutschen Volkswirtschaft ist mir nicht bange.
Sagt Michael Böhmer. So rechnen die meisten Experten denn auch damit, dass trotz des Rückganges in diesem Winter die Wirtschaft im Jahresverlauf insgesamt kräftig wachsen wird.
Mischa Erhardt war das. Ein Bündnis von Politik, Wohnungswirtschaft und Verbänden soll in Berlin dabei helfen, den dringend nötigen Wohnungsbau anzukurbeln und bezahlbare Mieten sicherzustellen. Beim ersten Treffen der potenziellen Bündnispartner heute im Roten Rathaus wurde allerdings deutlich, wie mühevoll das vom rot-grün-roten Senat initiierte Vorhaben sein wird. Sebastian Engelbrecht zum zähen Start eines Projekts, das ja eigentlich auch ein Vorbild für andere Großstädte sein wollte.
Vor dem Roten Rathaus protestiert eine Berliner Obdachloseninitiative gegen die Wohnungspolitik des Senats. Ein weißbärtiger Mann, Ralf Axel Simon, 69 Jahre alt, klagt über die hohen Mieten im Stadtteil Kreuzberg.
Unter 1000 Euro ist fast nicht zu machen. Das heißt, man kann sich das nicht leisten. Ich kriege eine Grundsicherung. Und es wird so sein, dass ganz weite Flächen obdachlos werden, weil das kann sich keiner mehr leisten, jedenfalls nicht mal, wenn man halbwegs gut verdient.
Um diese Entwicklung aufzuhalten, treffen sich zugleich hinter den Mauern des Rathauses die Honoratioren der Stadt. Sie gründen ein Bündnis für Wohnungsneubau und bezahlbares Wohnen. Die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hat dazu eingeladen, gemeinsam mit Bausenator Andreas Geisel. Am Tisch sitzt der Vorstandsvorsitzende des größten europäischen Wohnungskonzerns, der Vonovia, Bezirksbürgermeister, Vertreter der Bauwirtschaft, des Mietervereins, von Sozialverbänden und Gewerkschaften. Nicht beteiligt ist die Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Für deren Idee, große Wohnungskonzerne zu enteignen, hatten sich im Herbst bei einem Volksentscheid 59% der Berliner ausgesprochen. Giffey erklärt, bei dem neuen Bündnis gehe es nicht um Enteignungen.
Am Ende geht es ja darum, dass wir eine Lösung finden für diese große soziale Frage und dass wir das Anliegen des Volksentscheides auch berücksichtigen. Das Anliegen ist, wir haben nicht genügend bezahlbaren Wohnraum. Wir müssen dafür sorgen, dass wir ihn haben und dass wir ihn schaffen. Das ist das Anliegen.
Aber die Opposition zweifelt daran, dass das Bündnis gelingen könne, solange die Forderung nach Enteignungen bestehen bleibe. Kai Wegner, der Fraktionsvorsitzende der CDU im Berliner Abgeordnetenhaus, meint:
Ich kann doch nicht die private Wirtschaft an einen Tisch holen. Ich kann nicht von diesen Menschen Zugeständnisse erwarten, die sie einfordern müssen, die sie größtenteils ja bereit sind zu geben und dann gleichzeitig zu drohen, dass diese Unternehmen in einem Jahr enteignet werden, Frau Giffey. So kriegen Sie das Bündnis nicht zum Erfolg.
Dem hält die regierende Bürgermeisterin entgegen, man wolle sich jetzt gegenseitig unterhaken. Alle am Tisch sollten bis zum Juni klare Zusagen machen, was sie zum großen Ziel beitragen können. Mehr Neubau, mehr Mieterschutz, moderate Mieten und Klimaschutz am Bau. Die Verwaltung solle künftig das Verfahren der Baugenehmigung beschleunigen. Giffey will aufklären, warum zehntausende Bauherren trotz vorliegender Baugenehmigungen nicht mit ihren Projekten beginnen. Zudem wolle man künftig schneller neues Bauland erschließen. Und zugleich will Giffey ein sogenanntes Monitoring einführen. Sie will ständig überprüfen lassen, welche und wie viele Wohnungen gebaut werden. Auf eine gemeinsame Erklärung konnten sich die Beteiligten am Bündnistisch im Rathaus noch nicht einigen.
Wenn schon alles fertig wäre, dann bräuchten wir uns ja auch nicht treffen. Ja? Sondern es geht darum, dass wir wirklich in einem Beteiligenden, in einem dialogischen Ansatz zuhören, was von den einzelnen Akteuren kommt, welche Wünsche kommen, was sie brauchen, was sie erwarten. Und das dann auch mit aufzunehmen, finde ich einen sinnvollen Weg.
Der Berliner Mieterverein will am Verhandlungstisch vor allem verhindern, dass das Bündnis den Neubau allzu sehr in den Vordergrund stellt. Bis sich mehr Neubau auf dem Wohnungsmarkt auswirke, vergingen viele Jahre. Auf einen Markt, auf dem Angebot und Nachfrage ausgeglichen seien, könne man lange warten. Das habe auch ein ähnliches Wohnungsbaubündnis in Hamburg nicht erreicht, das viele als Modell für Berlin sehen, meint Rainer Wild, der Geschäftsführer des Berliner Mietervereins.
Die Immobilienwirtschaft setzt auf Neubau und wendet sich gegen jede weitere Regulierung bis hin zu der Forderung, Regulierung abzuschaffen. Aus unserer Sicht keine Strategie, mit der wir einverstanden sein können.
Wild weist darauf hin, dass der Bestand an Sozialwohnungen in Berlin im Zeitraum zwischen 2010 und 2020 um 37% abgenommen habe. Gerade für Haushalte mit mittleren und geringen Einkommen müssten deshalb jetzt Wohnungen zur Verfügung gestellt werden.
Sebastian Engelbrecht war das. Das letzte Atomkraftwerk in Deutschland geht in diesem Jahr vom Netz. Aber noch völlig offen ist, wo in Deutschland hochradioaktive Abfälle eingelagert werden sollen. Schweden ist da einen großen Schritt weiter. Dort gab die Regierung bekannt, wo der Atommüll des Landes bleiben soll. Und die betroffene Gemeinde ist wohl einverstanden, so wie Donges berichtet.
Grünes Licht für das Endlager nach knapp 50 Jahren. So lange ist es schon her, dass die Gemeinde Östhammar erstmals als möglicher Standort ins Gespräch kam. Nun teilte die schwedische Umweltministerin Annika Strandhäll mit, dass der Bau seitens der Regierung genehmigt ist. Die Lösung für das Endlager wurde lange geprüft, gründlich untersucht und gut vorbereitet. Um Abraham Lincoln zu zitieren, man kann nicht der Verantwortung von morgen ausweichen, indem man sie heute meidet. Am Ende war es aber vermutlich nicht nur Verantwortungsbewusstsein, sondern auch der Druck der Opposition, die eine Entscheidung forderte. Wenn nicht, hatte sie mit einem Misstrauensvotum gegen die sozialdemokratische Ministerin der Minderheitsregierung gedroht. Schon vor 2 Jahren hatte der Gemeinderat in Östhammar dem Endlager zugestimmt, mehrheitlich. Hier, 2 Stunden nördlich von Stockholm, brauchte es nicht so viel Überzeugungsarbeit, so der Staatswissenschaftler Urban Strandberry von der Uni Göteborg. Zunächst habe sich der Betreiber bei der Standortsuche in den 70er Jahren auf ideale Bodenverhältnisse konzentriert, mit der Folge, dass es viel Widerstand gab.
Dort änderte
Dann hat die Atomindustrie ihre Strategie geändert und nach einem Platz gesucht, wo Bewohner und Politiker aufgeschlossener sind und wo die Bodenverhältnisse nicht perfekt, aber in Ordnung sind. In Östhammer steht auch das AKW Forsmark. Viele Menschen arbeiten hier und Atomenergie gehört zum Alltag dazu. Hier soll nun, wenn ein Umweltgericht die Entscheidung der Regierung bestätigt und Umweltschützer erfolglos klagen, das Endlager gebaut werden. Es dauert ab dann etwa 10 Jahre, bis der erste radioaktive Abfall verpackt in Kupferbehältern eingelagert werden kann. Ob das eine sichere Methode ist für den erforderlichen Zeitraum von 100.000 Jahren, darüber gibt es verschiedene Meinungen in Schweden. Greenpeace jedenfalls zweifelt das an, so Sprecher Rolf Lindahl. Angesichts der großen wissenschaftlichen Unsicherheit ist es falsch von der Regierung, sich für eine Methode zu entscheiden, die von der Atomindustrie vorgeschlagen und von unabhängigen Forschenden stark in Frage gestellt wurde. Es ist weitere Forschung notwendig. Nun muss zunächst das Gericht entscheiden. Bis zum ersten Spatenstich werden vermutlich noch einige Jahre ins Land gehen.
Der Bericht von Sophie Donges. Und noch ein Thema aus der Rubrik, was anderswo anders vielleicht besser läuft. Während in Deutschland die Labore an ihre Grenzen gestoßen sind und die Masse an PCR-Tests, die notwendig wären, um verlässliche Zahlen zur Corona-Infektionslage zu haben, nicht mehr bewältigen können, hat man in Wien ein Verfahren gefunden, um Tests sehr leicht verfügbar zu machen und zugleich große Mengen davon abarbeiten zu können. Eine zentrale Rolle spielt dabei ein Unternehmen namens Lead Horizon. Und was man da anders macht, hat Alexander Musik erfragt.
Auf dem Türschild des unauffälligen Hauses in der Wiener Sandwirtgasse steht Lead Innovation. Seit 2003 zerbrechen sich Michael Putz und seine Kollegen in den Büros im Erdgeschoss den Kopf darüber, wie sich sogenannte Durchbruchsinnovationen systematisch entwickeln lassen. Dann kam Corona dazwischen und die Idee, mittels zuverlässiger Gurgeltests die Infektionswellen der Pandemie zu brechen. Die dazugehörige Firma Lead Horizon wurde 2020 gegründet. Geschäftsführer ist Michael Putz.
Wir sind in 14 Ländern weltweit vertreten, also bis nach Ghana wird unser Produkt vertrieben. Ja, es funktioniert überall, denn gurgeln kann man überall.
Das Produkt ist das hellblau verpackte Gurgelset. Darin ein Plastikfläschchen mit einer Kochsalzlösung, ein kurzes Pappröhrchen und eine Epruvette. Der Rest ist digital. Um mitzumachen, braucht man bloß ein Smartphone mit Kamera, um sich vor dem Testen eindeutig zu identifizieren. Lead Horizon Pressesprecherin Elisabeth Pelzer macht es vor.
Das Wiener Gurgelwunder beginnt jetzt. Das beginnt ganz einfach, indem ich mein Testset zur Hand nehme und mein Smartphone in die andere Hand nehme, die Kamera auf meinem Smartphone öffne und auf der Rückseite der Faltschachtel den QR-Code scanne, um in die Web-App einzustellen. Los geht's, ich starte den Timer und öffne jetzt die Salzlösung. Kleine Fläschchen, los geht's, schütte mir das in den Mund. Ich habe jetzt eine Minute lang unter Anleitung der Web-App und der Timer zählt runter die Flüssigkeit im Mund gespült. Das heißt, immer im ganzen Mundraum verteilt. Man kann auch wirklich gurgeln, den Kopf zurückneigen wie Mundwasser. Es reicht aber auch aus, wenn man ausgiebig spült.
Dann kommt die Provette in einen Plastikbeutel und wird an einem von 700 Standorten in Wien abgegeben. Supermärkten, Tankstellen oder einer Filiale der Drogeriekette Bipa. Alles gurgelt, nennt sich die Kampagne in Zusammenarbeit mit der Stadt Wien. Das Gurgelwunder, sagt Pelzer launig nach einigen neidischen Presseartikeln deutscher Medien über das Verfahren. Darin wurde teilweise auch die Seriosität der Wiener PCR-Tests angezweifelt. Prokuristin Angela Hengsberger.
Ja, da muss ich ganz ehrlich gesagt sehr schmunzeln, weil da kursieren die wildesten Gerüchte, wie zum Beispiel, dass man den Test beim Bipa einwirft und dann auf der Stelle ein Ergebnis bekommt, wie sozusagen bei einer Fotobox oder ähnliches. Nein, so ist es nicht. Das PCR-Prinzip, was hier angewendet wird, ist einfach nur ein sehr, sehr fortschrittliches. Ja, für gewöhnlich, also wenn ich jetzt so in das Jahr 2020 zurückdenke, war der Begriff Pooling noch gar nicht so weit verbreitet.
1600 Mitarbeiterinnen in verschiedenen Labors werten die Tests im Pooling-Verfahren aus. Jeweils mehrere Rachenspülproben werden zusammengemischt. Nur wenn das Ergebnis positiv ist, wird jede Probe nochmals einzeln geprüft. Das spart Laborkapazität und Geld. 6 Euro kostet die Stadt Wien jeder PCR-Test und 2,1 Milliarden Euro kostet die Republik Österreich eine Woche Lockdown, so Angela Hengsberger. Auf ihrem Laptop steht Innovate or Die, wobei es Lead Horizon ja darum geht, Leben zu retten durch einen Pandemieschutzschirm für Wien und jede gewünschte Weltgegend. Einen Schutzschirm durch PCR-Gurgeltests. Daher auch das zeltähnliche Logo der jungen Firma.
Wir bringen den notwendigen Schritt, nämlich das Testen, nach Hause zum User. Und so ist die Idee geboren zu einem Testset. Das haben wir entwickelt und das ging im Juli 2020 dann erstmals auf den Markt. Wir haben jetzt aktuell eine Kapazität von 12 Millionen Testsets pro Woche. Das heißt, wir haben auf jeden Fall noch Luft nach oben und selbst bei den 12 Millionen können wir mit unseren Partnern in der Produktion und Konfektionierung natürlich noch in weitere Dimensionen auch gehen.
Ist die Pandemie vorüber, wird Lead Horizon die Arbeit nicht ausgehen, glaubt Geschäftsführer Michael Putz, der über Umsätze nicht sprechen mag. Sein Thema: die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Stichwort Telemedizin. Lead Horizon hat dafür gesorgt, dass die User alles selber machen, zu Hause statt in der Teststraße.
Der wahre Mehrwert liegt definitiv in der digitalen Lösung. Dort wird medizinisches Personal eingespart, weil niemand mit einem Wattestäbchen wem anderen in der Nase herumfummeln muss. Dort wird eingespart, dass jemand händisch die Daten des Patienten erfasst und digitalisiert dann, weil es der Patient selber macht. Und das dreht sich alles rund um das Thema der User-Integration in den Prozess. Das ist der Kern unseres Unternehmens. Darauf wollen wir uns konzentrieren, das zu perfektionieren.
Wenn es gut läuft, für die 40 Mitarbeiterinnen, dann demnächst auch in Deutschland.
Alexander Musik war das. Und damit zur letzten Sendestation zum Blick auf die Finanzmärkte mit Klaus-Rainer Jackisch als Berichterstatter. Herr Jackisch, über das BIP im vierten Jahresquartal haben wir berichtet. Das Minus dort, das passt zum Stimmungsbild an der Börse.
Ja, in der Tat, die Anleger sind doch sehr vorsichtig geworden. Sie sind nicht sicher, wie die weitere konjunkturelle Entwicklung in diesem Jahr ist. Der DAX deshalb wieder im Minus bei 15.275 Punkten, rund 249 weniger als gestern.
Und wenn Sie die Bilanz für die Woche ziehen?
Ja, insgesamt eine sehr wackelige Woche, die natürlich geprägt war von den Zinssorgen. Die amerikanische Notenbank hat ja entschieden, dass sie tatsächlich die Zinswende einleiten wird, vermutlich im März. Dementsprechend gibt es ein kräftiges Minus von rund 2,5% auf die Woche gerechnet.
Blicken wir kurz in die USA, wo die Aktien von Apple nach einem Rekordquartalsergebnis den größten Kurssprung seit fast einem Jahr im vorbörslichen Handel verbucht haben. Geht das jetzt, wo der Handel in den USA läuft, so weiter?
In der Tat, die Aktie steigt weiter um rund 4,5%. Der Gewinn ist ja um gut 20% gestiegen, also die Anleger sehen das gern.
Zurück nach Hause. Das ist erst ein paar Tage her, da haben wir über die Börsengangpläne des Arzneimittelherstellers Zipler Pharm berichtet. Das ist aber schon wieder Schnee von gestern.
In der Tat, der Börsengang wurde heute abgesagt wegen der wackeligen Verhältnisse an den Finanzmärkten. Die Familie aus Greifswald hat sich dazu dann gezwungen gesehen, ihn abzusagen. Und auch, es ist auch eine schlechte Nachricht für die Frankfurter Börse. Es sollte nämlich der erste große Börsengang in diesem Jahr dort sein.
Und zu den DAX-Aktien, da hatte Henkel keinen guten Tag heute.
Das kann man wohl sagen, ein Minus von 11%. Das hängt damit zusammen, dass es Probleme bei Körperpflegeprodukten gibt und den Umbau, den man anstrebt, das schmeckt vielen Anlegern nicht. Deshalb haben sie die Aktie heute kräftig verkauft.
Im SDAX ist der Immobilienkonzern Adler Group gelistet, der jetzt Probleme hat mit der Vorlage seines Jahresabschlusses. Ganz kurz, worum geht's da?
Da geht es um Vorwürfe, dass es eine Probleme bei der Bewertung von Immobilien gegeben haben soll. Die sollen nicht korrekt gewesen sein. Es gibt eine Sonderuntersuchung, die ist noch nicht abgeschlossen. Und bevor die nicht abgeschlossen ist, kann eben der Jahresabschluss nicht greifen. Dementsprechend ein Minus der Aktie von 15%.
Und kurz noch Euro, Anleihen und Goldpreis.
Der Euro bei einem Dollar 11,50, ein bisschen stärker als gestern. Die Anleihen weitgehend unverändert, dementsprechend auch die Umlaufrendite mit minus 0,18% und die Feinunze Gold bei 1783 Dollar, 14 Dollar weniger als gestern.
Klaus-Rainer Jackisch war das. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute. Hier verabschiedet sich Birgit Becker.